Universitätsdozent Dr. Andreas Weigl ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Wiener Stadt- und Landesarchivs. Er leitet dort die Abteilung Wissenschaftliche Kooperationen. Er ist Lehrender an der Universität Wien, Vorsitzender des Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung. Und er hat sich habilitiert am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien, wo ich auch einige Jahre tätig war. Er hat wirklich sehr, sehr zahlreiche Publikationen zu einem breiten Themenfeld abgedeckt, zur Sozialgeschichte Wiens natürlich in erster Linie, zur Geschichte der Epidemien, zur Cholera, aber auch zur Bevölkerungsgeschichte Europas. Ich bitte um den Vortrag.
Vielen Dank für deine freundliche Einbegleitung und Vorstellung. Ich darf vielleicht sagen, dass ich auch wie mein Vorredner kein Mediziner bin, kein Medizinstudium absolviert habe. Ich habe Statistik und Geschichte studiert und bin aber durch einige glückliche Umstände, seit etwa 20 Jahren war ich intensiv mit dem Robert-Bosch-Institut für Geschichte der Medizin in Stuttgart immer wieder in Projekte involviert. Und aus meinem Interesse für Bevölkerungsgeschichte ergab sich auch ein enger Zusammenhang mit der Sozialgeschichte der Medizin. Ich möchte Sie heute mit den Entstehungsbedingungen der Sozialmedizin ein wenig Sie informieren und dabei vielleicht überraschend für Sie historisch doch etwas weit zurückgehen. In den gegenwärtigen Debatten zum Stand und Problemen des Gesundheitswesens spielen ja bekanntlich Argumente der Sozialmedizin eine gewichtige Rolle. Zumindest in den entwickelten europäischen Wohlfahrtsstaaten können sie als nicht unwesentlicher Bestandteil der Gesellschaftspolitik bezeichnet werden. Es ist nun begründet zu vermuten, dass in der Zukunft nicht zuletzt bedingt durch laufende Fortschritte in der medizinischen Forschung als auch durch Faktoren wie die sogenannte Überalterung der Gesellschaft Fragen des ungleichen Zugangs zu medizinischen Leistungen wie auch von Ungleichheit im Wissen um solche, ich denke da etwa an Personen mit Migrationshintergrund, uns weiter gesundheitspolitisch beschäftigen werden. Wenigen ist noch bewusst, dass es sich dabei um keine Selbstverständlichkeit handelt, nämlich die Etablierung der Sozialmedizin. Im Folgenden möchte ich versuchen zu zeigen, dass für die Entstehung und Etablierung dieses Faches, so meine These, eine Ökonomisierung des medizinischen Denkens zugrunde lag. Wenn wir kurz die Geschichte des Fachs an der Universität Wien rekapitulieren, dann kann wohl mit der Etablierung des Fachs Hygiene und deren Abspaltung von der sogenannten Staatsarzneikunde eine ursprüngliche Verankerung gesehen werden. In Ablösung der älteren sogenannten medizinischen Polizei war diese vor allem durch das Wirken Max von Bettenkofers in Bayern bereits als universitäres Fach eingeführt worden, als in Wien 1875 Josef Nowak den ersten Lehrstuhl für Hygiene einnehmen konnte. Doch erst nach der Jahrhundertwende erlebte in der Person von Ludwig Delecky die Sozialmedizin ihren ersten Durchbruch. Aufgrund seines Interesses und Engagements für soziale Fragen in seiner Funktion beim Verband der Genossenschaften und des Allgemeinen Arbeiter und der Allgemeinen Arbeiter- und Unterstützungskasse hat er entsprechendes Vorwissen vorzuweisen, als er 1909 in der medizinischen Fakultät mit dem ersten Lehrstuhl für soziale Medizin habilitiert werden konnte. Nun sei festzuhalten, ich hoffe, ich habe das technisch im Griff, ja, dass für dieses Fach, für dessen Etablierung offensichtlich zwei Bedingungen gegeben sein mussten, nämlich ein medizinisches Denken, welches sich eben nicht nur dem Individuum zuwendet, sondern der Gesellschaft und eine staatliche Institution und ein Staat, der Gesundheitspolitik überhaupt als eigenes Fach in Erwägung zieht. Um also nach den Wurzeln sozialmedizinischen Denkens denen nachzugehen, ist eben nach eben diesen Bedingungen zu fragen. Und diese Suche führt uns vielleicht ein wenig überraschend sogar zurück in das 17. und 18. Jahrhundert. In seinem kameralistischen Hauptwerk »Politischer Diskurs von den eigentlichen Ursachen des Auf- und Abnehmens der Städte, Länder und Republiken«, erstmals veröffentlicht in Frankfurt 1668, formulierte der universitär ausgebildete Mediziner und kurzzeitig auch in der Lehre tätige Kameralist und Polyhistor Johann Joachim Becher seine Abkehr von einer universitären Laufbahn im Fach Medizin wie folgt: Keiner wird alsdann sein, es wäre dann ein Feind des Vaterlands, welcher nicht gestehen wird, ich habe die Zeit in dieser Mühewaltung besser angelegt, als wann ich etliche alte Weiber in dem Spital etwa ein Vierteljahr eher dem Tod entnommen, noch als wann ich etlichen Bauern aus dem Urin prophezeit oder dergleichen Arbeiten getan hätte. Aus diesem Zitat spricht also die geringe Einschätzung der Möglichkeiten eines Mediziners in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. In England, dem Land, in dem Becher schließlich als gescheiterter Projektenmacher verarmt sterben sollte, weist die Karriere des politischen Arithmetikers William Beatty auffällige Parallelen zu den genannten Gelehrten Becher und anderen am Kontinent auf. Beatty promovierte in Oxford zum Doctor of Physic, ging aber dann auch in den Dienst Oliver Cromwells als Ökonom und als Erschließer des eroberten Irlands in die Geschichte ein. Im Zusammenhang mit seinen Arbeiten ist zu betonen, dass er den Volkswohlstand sehr wohl auf Basis statistischer Daten als einer der ersten propagierte, diese zu messen. Am Beispiel von Becher und Beatty wird klar, dass eine Beziehung zwischen medizinischem und frühökonomischem Denken bestand. Blickt man aber in die Vorperiode, lässt sich eine solche noch im 16. Jahrhundert kaum herstellen. Dies hatte ganz offensichtlich methodische Gründe. Das vorherrschende Paradigma in der Medizin war die zu einer Humoralpathologie erweiterte klassische Säftelehre nach Galen, und nach dieser Lehre beruhte jede Krankheit auf einem Säfteungleichgewicht im Körper. Ansatzpunkt ärztlicher Praxis war daher immer das spezifische kranke Individuum. Durchaus als Parallele zum vorherrschenden medizinischen Denken kann gesehen werden, dass bis zum Ende des 16. Jahrhunderts auch das frühe ökonomische Schrifttum um den Oikos, also um den Haushalt, kreiste und nicht etwa um das, was man später Volkswirtschaft nennen würde. Für den nunmehr einsetzenden, im späten 17. Jahrhundert einsetzenden Übertragungsvorgang medizinischer Erkenntnisse auf das frühe ökonomische Denken liefert Bettys Biografie ein gut dokumentiertes Beispiel. Obwohl nicht mehr als Professor der Medizin in Oxford tätig, bediente er sich in seinen späteren Schriften einer ausgeprägten medizinischen Metaphorik. Als er etwa im Auftrag von Cromwell das eroberte und brutal befriedete Irland für englische Siedler beschrieb, nannte er seine Schrift eine Political Anatomy of Ireland. In seinen Schriften finden Sie immer wieder Analogien zwischen sozialen Gemeinwesen und physischen Körpern, die tief verwurzeltes, ursprünglich erlerntes ärztliches Denken erkennen lassen. Bettys Zeitgenosse, der in Helmstedt lehrende Staatsrechtler, Mediziner und Kameralist Hermann Kondring, forschte nicht nur als Arzt über Ernährung, Lebensweise, Diabetes, Epilepsie und andere Krankheiten, nein, er ließ seine Studenten auch über Krankheiten verschiedener Staatsformen disputieren. Der Patient war also erstmals die zunehmend als Organismus aufgefasste Wirtschaft oder der Staat eines bestimmten Territoriums. Die Vorstellung eines gesonderten staatlichen Politikfeldes, der sich sozusagen weg von der Moral Economy in eine Political Economy wandelte, nahm damit Gestalt an. Im deutschsprachigen Raum bildete sich der Begriff Polizei ein, damit ist nicht der moderne Begriff gemeint, sondern die Polizei mit Y des Territorialstaates sollte als Schrittmacherin eines Staates, der sich auf Rechts- und Friedenswahrung nicht nur bezieht, sondern dessen Wohlfahrt der Untertanen auch in den Vordergrund rückte, stellen. Ab etwa Mitte des 17. Jahrhunderts, und das ist recht bezeichnend, schrieben zunehmend Untertanen der Obrigkeit, dem Staat, die Deutungsmacht zu, sie etwa vor Pest und anderen Epidemien zu schützen. Damit war die Institutionalisierung eines Feldes, das man später Gesundheitspolitik nennen sollte, in gewisser Weise der Weg gebahnt. Auf den britischen Inseln entwickelten politische Arithmetiker die Ökonomisierung einer frühstaatlichen Gesundheitspolitik konzeptionell weiter. Beatty berechnete die Kosten der Menschenverluste infolge der großen Pest in London von 1665 mit einigen Millionen Pfund. In weiterer Folge entstand auch eine Art Umweltmedizin, so ab den 1740er und 1750er Jahren, nicht nur in England, sondern auch auf dem europäischen Kontinent. Was die Krankheitsprophylaxe anlangt, propagierten die Anhänger dieser Umweltmedizin Reinigung, Belüftung, Drainage, die Entfernung der Friedhöfe aus den Stadtzentren. Ohne die wahren Übertragungswege von Infektionskrankheiten zu kennen, verringerten diese Maßnahmen in der Praxis tatsächlich das Übertragungsrisiko. Den Wegen der Krankheitsüberträger nachzuspüren, erwies sich durchaus als in die Zukunft weisende Methode. Allerdings, um die wahren Verursacher von Infektionen zu erkennen, fehlt es an naturwissenschaftlichen Kenntnissen und auch an technischen Hilfsmitteln. Durch den Einfluss, den der Newtonianismus auf katholische Aufklärer in der Habsburger Monarchie ausübte, erlangte die sogenannte jüngere österreichische Kameralistik, wie auch die erste Wiener medizinische Schule, über den deutschsprachigen Raum hinaus großen Einfluss. Einer der bedeutendsten Spätkameralisten, der temporär in Wien lehrende Johann Heinrich Gottlob von Justi, verwies darauf, dass die vom spätabsolutistischen Staat nicht zuletzt aus Gründen der Machtpolitik geförderte Volkreichmachung eines Staatsgebietes dann vergebens sei, wenn ein Regent nicht auf den Gesundheitszustand seiner Untertanen sein Augenmerk richten sollte. Damit war ein Grundgedanke der medizinischen Polizei von einem Ökonomen umrissen worden. Während schon Becher die sogenannte Konservierung der Untertanen gefordert hatte, war es in der Nachfolge von Justi Joseph von Sonnenfels, der eine umfassende gesamtstaatliche Gesundheitspflege für sämtliche Teile der Bevölkerung von Seiten des Staates propagierte. In einer 1759 publizierten frühen Denkschrift begründete er seinen Ansatz ganz in diesem Sinn. Ich zitiere: Die Politici geben sich daher an jetzo die größte Mühe, dieselbe, also die Bevölkerung, zu befördern. Es werden fremde Untertanen ins Land gezogen, das Heiraten soll befördert werden und dergleichen Anstalten vorgekehret, um die Anzahl der Einwohner zu vermehren. Man sieht aber wenig auf die Erhaltung derjenigen, die schon vorhanden sind. Sonnenfels großer Einfluss ist auch daraus zu erklären, dass er sich im Gegensatz zu den übrigen Kameralisten des deutschsprachigen Raums, mit Ausnahme von Justi, nicht am territorial relativ überschaubaren deutschen Fürstentümern orientierte, sondern an den Großmächten Großbritannien und Frankreich. Deren Situation war viel eher mit jener der Habsburger Monarchie, seiner Wirkungsstätte, vergleichbar. Insofern ist es bemerkenswert, dass die Ideen und Konzepte einer solchen medizinischen Polizei seit der Hochzeit Ludwigs des 16. mit Marie Antoinette in den 1770er Jahren sogar in Frankreich rezipiert wurden und die Empfehlungen in die gesundheitspolitische Gesetzgebung Frankreichs einflossen. Auch der dänische Arzt und Aufklärer Johann Friedrich Struensee ließ sich von Sonnenfels zu seinem im Jahr 1763 veröffentlichten Gedanken eines Arztes von der Entvölkerung eines Landes inspirieren. Noch war der Weg eines im Sinn alle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in den Blick nehmenden modernen Gesundheitswesens aber noch weit. Aber die nach 1800 initiierten Kuhpocken-Impfkampagnen wiesen in eine Richtung, in der zumindest die Prävention nicht unbeträchtliche Erfolge erzielte, auch mit Rückschlägen allerdings. Allerdings mit Ausnahme der Pockenvakzination und von hygienischen Maßnahmen im weiteren Sinn, auch der im Fall der Cholera-Epidemien sich als wirkungslos erweisenden Cordon Sanitaire und der Verhängung von Quarantäne, hatte die Medizin weiterhin gesundheitspolitisch wenig zu bieten. Selbst dem Medical Environmentalism wurde um und nach 1800 mit größerer Skepsis begegnet. Bemühungen um eine Verwissenschaftlichung der Gesundheitsfürsorge gingen daher eher von staatlichen Stellen aus, denn von der medizinischen Forschung. Schon Sonnenfels hatte eine zentrale Gesundheitskommission gefordert, die von Arzneigelehrten und Mitgliedern der sogenannten Polizeibehörden paritätisch besetzt werden sollte. Es lag aber nicht nur an der Medizin, dass sich bis etwa in die 1860er Jahre Erfolge selbst in der Gesundheitsfürsorge, ganz abgesehen von der Therapie, vorerst kaum einstellten. Nicht zuletzt fehlten von staatlicher Seite die organisatorischen Voraussetzungen und der Wille, größere Budgetmittel für das Gesundheitswesen zur Verfügung zu stellen. Immerhin gelang es Reformern wie Johann Peter Frank und anderen, ein umfassendes sozialhygienisches Denken in Kreisen der Medizin in Nutze zu wecken. Als Fortschritt kann angesehen werden, dass die Aufmerksamkeit mancher Mediziner sich Untersuchungen von Teilpopulationen, die nach Geschlecht, Beruf und Stand, Alter kategorisiert wurden, zuwandte. Ebenso wie es den Kameralisten gelungen war, die Wirtschaftsstatistik zu befördern. Diese Hygienists in Frankreich, Anhänger einer Public Health Bewegung in Großbritannien oder Gesundheitspolitiker im deutschsprachigen Raum führten quantifizierende Untersuchungen durch und wurden so zu Vorreitern einer auf sanitäre Reform gestützten Gesundheitspolitik. Bis zum Durchbruch der Bakteriologie blieben die Überträger der verbreiteten Infektionskrankheiten zwar im Dunkeln, aber die medizinische Statistik erlaubte Epidemiologen wie John Snow und William Budd schon Mitte des 19. Jahrhunderts Cholera und Typhus als waterborne diseases zu identifizieren. Ein 1865 publiziertes Handbuch des deutschen Hygienikers Friedrich Oesterlein belegt, wie sehr es bereits üblich geworden war, die wissenschaftliche Diskussion in der Medizin auf Statistiken zu stützen. In gewisser Weise hatten also jene Merkantilisten und Kameralisten, die sich in ihren Schriften und Vorschlägen mit dem Gesundheitszustand der Bevölkerung befassten, bereits die Präidee einer staatlichen Gesundheitspolitik, die über die bloße Seuchenbekämpfung deutlich hinausging. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts übernahmen dann Hygieniker, später Sozialmediziner, dieses Konzept und entwickelten es in Verbindung mit Sozialpolitikerinnen und Politikern schließlich zum Wohlfahrtsstaat, den wir kennen. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts ließen sich freilich nur jene Beobachtungen in praktisches therapeutisches Handeln umsetzen, die Sprache, in der Sprache der Humoralpathologie formuliert waren. Erst der Paradigmenwechsel zur Zellularpathologie und schließlich die neue Disziplin Bakteriologie sollten das ändern. Nicht zuletzt darum kamen wesentliche Impulse für die Anfänger einer staatlichen Gesundheitspolitik auch aus dem Kameralismus, also einer wirtschaftswissenschaftlichen Disziplin. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen herzlichen Dank für den Vortrag. Gibt es Fragen dazu? Oder darf ich beginnen mit einer kurzen Ergänzung? Ganz zu Beginn im Vortrag hast du Ludwig Delecke genannt, den ersten Lehrstuhl für Sozialmedizin 1909. Ludwig Delecke war in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts höchst aktives Mitglied der Gesellschaft der Ärzte in Wien, so zwischen 1907 und vielleicht 1920, er geht ja dann, glaube ich, 1921 nach Deutschland, hält er praktisch jährlich Vorträge in der Gesellschaft der Ärzte in Wien und er ist auch also im Vorstand einige Jahre als Verwaltungsrat. Das nur als kleine Ergänzung. Aber ich
vielleicht eine Ergänzung von mir, von meiner Seite. Also diese Ursprünge des gesundheitspolitischen Handelns einerseits in der Seuchenbekämpfung, die natürlich primär von prästaatlichen oder staatlichen Institutionen kommen musste und dann letztlich ab dem späten 19. Jahrhundert in Verbindung mit engagierten Medizinern und Medizinerinnen später, glaube ich, ist ein zentraler Punkt, den wir im Blick behalten sollten und auch im Zuge der Covid-Pandemie waren es ja letztlich handelnde Personen auf staatlicher Seite und auf medizinischer Seite, also im Gesundheitswesen, in deren Zusammenspiel entsprechende Maßnahmen gesetzt werden konnten, auf einer Basis, die zumindest nach einem gewissen Zeitraum auch sozusagen entsprechend durch Studien gestützt war, durch medizinische Studien gestützt war. Also was ich nicht unterschätzen möchte, und das konnte ich jetzt aufgrund der Zeitvorgaben, habe ich da jetzt einiges weggekürzt, dass es sehr wohl eine Periode gab im 19. Jahrhundert, im Zeitalter des sogenannten Manchester-Liberalismus, in der eigentlich diese Individualisierung von Krankheit und Tod, also sprich Schuld am Kranksein ist das Lebensstil des Pöbels und nicht etwa die Umstände, die wirtschaftlichen Umstände und die sozialen. Diese Tendenzen gab es im 19. Jahrhundert und wenn ich an die Ich-AG und den Egoismus, der in den letzten Jahrzehnten insbesondere von US-amerikanischen Vordenkern zum Teil auch in unseren Breiten propagiert wird, denke, besteht die Gefahr, gerade auch durch die Verteuerungen, die sich natürlich aus dem technischen Fortschritt auch in der Medizin ergeben, dass wir wieder in eine Entwicklung kommen, in der stark dem Individuum die Schuld gegeben wird, bestimmte medizinische Leistungen nachzufragen oder auch nicht nachzufragen. Also das vielleicht auch als gewisser Warnhinweis. Auch noch ein weiterer Warnhinweis. Mein Eindruck ist, dass diese Hochzeit der Sozialmedizin, die natürlich auch in Verbindung stand mit der Verbreitung der Tuberkulose von Mitte des 19. bis in die 1930er Jahre, dass da durchaus auch immer wieder Phasen standen, in denen die Sozialmedizin ein wenig auch in den rezenten Jahrzehnten zur Seite gedrängt wurde und als nicht sehr, nur in seltenen Fällen nachgefragt wurde nach sozialmedizinischen Studien.
Danke, Frau Professor.
Ich hätte noch eine Frage. Sie haben doch den Johann Peter Frank erwähnt, nachdem ja auch die Frankgasse benannt ist. Er hat ja, soweit ich mich jetzt erinnere, ein recht innovatives Konzept, gerade was Hygienemaßnahmen betrifft, vorgelegt, ist aber eigentlich von der, was zumindest mit einem großen Misstrauen von der Kameralistik entgegengenommen wurde. Und er, glaube ich, hat ja dann Wien auch wieder verlassen.
Ja, wobei die Personen, die Frank bekämpft haben, das war jetzt nicht Sonnenfels, er hat sich auch immer wieder auf Sonnenfels berufen, sondern das waren insbesondere rund um den kaiserlichen, jetzt weiß ich, den Terminus fällt mir jetzt nicht ein, also den Arzt, der für Franz, Kaiser, Leibarzt, danke, das war Stoll, wenn ich es richtig, und Stift, danke, ja. Die haben vertraten eigentlich eher eine sehr konservative Linie und denen haben die Vorschläge von Frank, der ja stark auf Intervention des Staates gedrängt hat, überhaupt nicht gepasst und der hat auch versucht, solche Reformer sozusagen denen das Leben schwer zu machen und das war auch bei Frank der Fall, wobei man allerdings betonen muss, es waren nicht nur die die Eifersucht innerhalb der eigenen Reihen. Wir haben so bis in die 1870er Jahre in der Habsburger Monarchie einen Staat, der 60, 70, 80% zum Teil des Budgets, des staatlichen Budgets in das Militär steckt. Und da bleibt natürlich nicht viel über für gesundheitspolitische Maßnahmen. Und es wird allerdings dann auch natürlich gefordert dadurch, dass die Anhänger der Miasmentheorie oder ja immer wieder bestimmte Befunde, die schon darauf hingedeutet haben, dass beispielsweise die Übertragbarkeit gewisser Krankheiten gegeben war, dass die das dann auch immer wieder in Zweifel gesetzt haben oder aber jedenfalls nicht zutreffende Theorien über die Übertragung in den auch wissenschaftlich publiziert haben. Absurderweise hat ja auch Bettenkofer, war ja auch Bettenkofer ein Anhänger der Miasmentheorie, aber er war zumindest jemand, der sozusagen für Wasser, Luft, Licht und Sonne Propaganda gemacht hat, was ja auch nicht schlecht war. Und die von vorher erwähnte Einführung oder das Projekt der Hochquellenleitung in Wien konnte sich ja auch noch nicht auf bakteriologische Kenntnisse stützen, aber immerhin auf die Erkenntnis, dass Schotterfilterung von Flusswasser nicht unbedingt die Lösung des Problems darstellt. Und das ist vielleicht auch ein kurzer Hinweis noch von mir. Es wird in der Literatur, in der angloamerikanischen Literatur, wird ja oft betont, dass also englische Ingenieure am Kontinent kamen und dann, die haben vor allem diese Sandfilterung von Trinkwasser propagiert, aber die kann bekanntlich jetzt auch nicht Überträger ausschließen. Eigentlich wird das Londoner Wasser erst dann relativ gesundheitsunschädlich, als man beginnt dann das Wasser zu chlorieren. Ja? Also insofern auch auf den Vorreiter der industriellen Revolution, auch in England stand es um die Verbreitung von gastrointestinalen Erkrankungen und Sterbefällen nicht allzu gut. Ja, das vielleicht noch ein paar zusätzliche Bemerkungen.
Vielen Dank nochmals.
So, danke.